Liebe Studierende, willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. Heutiges Thema, aufgeteilt in zwei Sitzungen, also zwei Podcasts, wird Viktimologie sein, also die Lehre vom Opfer. Hintergrund dieser Aufteilung in zwei Podcasts ist, dass das Thema der viktimologischen Forschung ebenfalls sehr komplex ist und ich das ungern in 5 Minuten abhandeln möchte. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns einmal anschauen, was ist denn erstmal grundsätzlich die Viktimologie? Worum geht es da und was ist überhaupt ein Opfer? Dazu schauen wir uns erst einmal an, was heißt denn überhaupt Viktimologie? Viktimologie stammt von Victima, lateinisch Opfer oder auch Victim aus dem Englischen ab und ist eben kurz definiert die Lehre vom Opfer, also der Opferwerdung, welche Voraussetzungen möglicherweise vorliegen müssen, damit ich Opfer werde oder vielleicht auch, dass ich einfacher Opfer werde oder eher als andere Personen. Historisch gesehen ist die Viktimologie ein Forschungsbereich in der Kriminologie, der noch relativ jung ist. Denn erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich insbesondere Hans von Hentig, ein deutscher Kriminologe, der Lehre des Opfers näher gewidmet. Seine Schrift The Criminal and His Victim führten dazu, dass er insbesondere als einer der Väter der Viktimologie bekannt wurde. Der Erforschung des Opfers bzw. der Opferwerdung wird also erst seit 70 Jahren ungefähr mehr Beachtung geschenkt. Warum ist das so? Na gut, wenn wir mal ehrlich sind, Tat oder Täter, also spektakuläre Fälle oder spektakuläre Einzeltäter, bannen natürlich viel, viel mehr. Und das war eben auch das, was natürlich in der Kriminologie am meisten forschungsmäßig durchgesetzt hat, nämlich die Konzentration auf Täter oder aber Straftaten und die Erforschung dieser. Das Opfer und die Opferwerdung sind eben dadurch erst eine ganze Zeit lang später in den Forschungsbereich hineingekommen. Aber was heißt denn jetzt überhaupt Opfer? Was ist ein Opfer? Laienhaft können wir das, glaube ich, relativ leicht beantworten. So sprechen wir ja meist von Opfer, wenn jemand aufgrund einer Straftat physisch oder psychisch geschädigt wird oder aber auch materiell, also finanziell. Genauso sprechen wir vom Opfer, wenn jemand möglicherweise in einen Verkehrsunfall verwickelt ist oder aber in einen Unglücksfall, zum Beispiel ein Flugzeugunglück. Mit Blick auf die juristische Auslegung oder aber die Auslegung in Forschungsstudien ist das Ganze aber nicht mehr so einfach. Denn ich kann natürlich berechtigterweise fragen, ob nicht auch juristische Personen unter den Begriff des Opfers fallen können. Oder aber, ob der Unglücksfall wirklich dazu zählt oder tatsächlich nur die Straftat, also die rechtswidrige Handlung. Und was ist mit den Angehörigen? Angehörigen möglicherweise eines Terroranschlages? Sind das auch Opfer? Hier gibt es unterschiedlichste Definitionen. In der polizeilichen Kriminalstatistik ist das Opfer eine natürliche Person, gegen die sich eine rechtswidrige Tat gerichtet hat. Also relativ eingeengt, ein sehr formeller Begriff. Auf Ebene der EU ist es dagegen möglich, auch Familienangehörigen einen Opferstatus zuzusprechen. Nämlich dann, wenn sehr enge Familienangehörige Opfer einer schwerwiegenden Straftat geworden sind. Hier wird das Ganze also etwas weiter ausgelegt. In Teilen wird das Ganze auch noch so weit ausgelegt, dass man sagt, es können juristische Personen sein oder aber eben auch schädigende Ereignisse. Es muss nicht nur eine Straftat sein. An dieser Stelle fassen wir also zusammen, ein Opfer kann nicht so eindeutig definiert sein, es ist häufig Streitgegenstand und jedes Mal, wenn wir über Opfer sprechen, müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, was ist denn in dieser speziellen Studie überhaupt unter Opfer gefasst, also wie wird Opfer hier definiert. Im Nachfolgenden werde ich im Podcast immer von Opfer sprechen, wenn ich Straftaten und natürliche Personen meine, um das Ganze etwas einzuengen. Wenn wir uns jetzt fragen, wie wird man denn zum Opfer, sprechen wir von sogenannten Opferrisiken. Und genauso wenig, wie es den geborenen Täter gibt, genauso wenig gibt es geborene Opfer. Risiken des Opferwerdens variieren. Ausschlaggebend sind sogenannte Opferdispositionen, also überdauernde Eigenschaften, personengebunden, verhaltensgebunden, räumlich oder sozial bedingt. Unter personenbezogene Eigenschaften könnte man zum Beispiel eine temporäre Beeinträchtigung körperlicher Art fassen. Also wenn ich mich vielleicht nicht so gut wehren kann, das könnte ein möglicher Täter ausnutzen. Verhaltensgebundene Eigenschaften sind Verhaltensweisen, die meine eigene Opferwerdung bzw. das Risiko entsprechend erhöhen. Wenn ich am Geldausgabeautomat an der Bank die Kennzahl laut vor mich her sage, erhöhe ich natürlich das Risiko, dass möglicherweise jemand, der das mithört, mich anschließend ausraubt, um meine EC-Karte und die dazugehörige PIN zu erlangen. Und räumlich und sozial bedingte Eigenschaften, Das sind eben solche Gründe, wie zum Beispiel, dass manche Stadtviertel einfach ein grundsätzlich höheres Risiko haben, dass ich dort Opfer einer Straftat werde. Wir denken hier zum Beispiel an soziale Brennpunkte, als möglicherweise andere Stadtviertel. All das sind aber nur Beispiele für mögliche Risiken bzw. Dispositionen. Die Anzahl an möglichen Risiken bzw. Dispositionen ist fast unendlich. Wir könnten viele Beispiele finden für unterschiedliche Delikte, für unterschiedliche Täter und für unterschiedliche Opfertypen. Und weil das eben so viel ist, versucht man das in den sogenannten Opfertypologien systematisch zu erfassen und möglichst breit zu systematisieren. Und diese Opfertypologien werden wir in der nächsten Podcast-Folge entsprechend thematisieren. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.